Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Ivy Naughty.
Hi, schön, dass ihr am Start seid. Hier geht's heute um Druck und das Gefühl, Erwartungen der Eltern nicht enttäuschen zu wollen.
Wir schulden den Eltern erst einmal gar nichts.
Auch keine Entscheidung, die sie sich für unser Leben gewünscht hätten. Das sagt Michael Bort, er ist Professor für Philosophie. Mehr von ihm hört ihr hier später im Podcast. Bei Alice, da wollten die Eltern immer mitreden und wenn es nicht kam, wie sie es geplant hatten, waren sie enttäuscht und haben ihr das auch gezeigt. Sie haben sogar mitgeweint, als Alice beim ersten Abi-Versuch durchgefallen ist. Dann haben sie ordentlich Druck gemacht und beim zweiten Versuch hat Alice das Abi mit Top-Noten bestanden. Nach dem Abi wollten ihre Eltern, dass Alice studiert und beim Examen dasselbe. Zweimal durchgefallen und ihre Eltern, die waren ganz schlimm enttäuscht. Wie sich das angefühlt hat, wo die Erwartungen der Eltern herkommen könnten und wie Alice damit umgeht, haben wir drüber gesprochen. Hi Alice.
Hi.
Gib uns mal kurz einen Spoiler. Du gehst im Herbst ins Referendariat als Grundschullehrerin. Wie hat das geklappt, obwohl du zweimal durchs Lehramtsexamen gefallen bist?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Da man in Bayern das Staatsexamen nur zweimal ablegen kann, hat mir da tatsächlich Corona geholfen, denn wir hatten durch die schwere Corona-Situation einen Freiversuch mehr. Und den habe ich dann genutzt und tatsächlich noch bestanden.
Super, Glückwunsch.
Dankeschön.
Wie war das denn für dich, also diese Situation, da durchgefallen zu sein mehrmals und dann ja auch so ein bisschen wahrscheinlich Angst haben zu müssen, ob man es jetzt nochmal machen kann oder inwieweit das jetzt noch klappt? Wie seid ihr da, du selbst und auch du mit deinen Eltern, mit umgegangen?
Also am Anfang war der Schock sehr groß, besonders für mich selbst und natürlich meine gesamte Familie. Also ich spreche über meine Eltern und meine Großeltern, meine Geschwister. Aber irgendwann gewöhnt man sich leider an diese Enttäuschung und hofft gar nicht mehr, dass man besteht. Also es kam leider zu einer depressiveren Phase, in der man dann auch gedacht hat, ist es wirklich das Richtige? Soll ich weitermachen oder soll ich nicht weitermachen? Und irgendwann habe ich dann beschlossen, wenn es eben in Deutschland nicht klappt, dann gehe ich nach Österreich und werde da mein Studium anerkennen lassen und weiter studieren, da mir klar war, dass ich den Beruf auf jeden Fall durchziehen möchte.
Und jetzt hat es aber geklappt,
ja,
in Deutschland.
Ja, also das erste Staatsexamen ist in der Tasche, genau.
Okay, das ist super. Und wie haben dir deine Eltern vielleicht auch schon in deiner Kindheit ihre Erwartungen gezeigt?
Also dadurch, dass meine Eltern ja nach Deutschland eingewandert sind als Spätaussiedler, aus Kasachstan, habe ich eigentlich in ihrer Welt gelebt, wie sie es sich vorgestellt hatten, wie sie es selbst kannten, da Deutschland ihnen ein fremdes Land war. Also sie wussten nicht, wie es in Deutschland abläuft. Und ich war quasi mit meinen beiden Geschwistern als Vorreiter, das ist jetzt ein hartes Wort, aber das Testobjekt. Und wir haben zusammen erforscht, wie das Schulsystem aufgebaut ist und wie andere Eltern hier Erwartungen an ihre Kinder zeigen und auch durchführen. Und genau, also mit mir zusammen haben wir das quasi dann durchgetestet und es fing eigentlich harmlos an, wie mit Ordnung zu Hause, also aufräumen, dann kam der Klavierunterricht, dann kam die Schule und da habe ich schon härter gespürt, was meine Eltern von mir erwarten.
Wie hast du das gespürt? Oder wie haben die dich das spüren lassen?
Also es hatte also ganz normal damit angefangen, dass eben die Hausaufgaben zuerst erledigt wurden nach der Schule und wenn es Probleme gab, haben wir gemeinsam versucht, diese anzukämpfen. Also wir haben dann zusammen gelernt, meine Eltern haben sich mit dem Schulsystem und dem Lernstoff auseinandergesetzt, um mir beizustehen. Aber ich weiß ganz genau, dass es bei uns immer hieß, erst die Schule und dann das Vergnügen. Also sobald ich die Hausaufgaben gemacht habe, durfte ich dann spielen gehen, lesen gehen und alles andere erledigen. Aber die Schule war die ganzen Jahre eigentlich an Platz 1.
Und hatten da zum Beispiel schlechte Noten auch irgendwie Konsequenzen?
Also Konsequenzen in dem Sinne nicht. Natürlich hatte ich auch diese schlechten Noten, besonders am Anfang in der Grundschule oder als es dann zum Übertritt kam. In der 4. Klasse haben die Noten ja eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir haben dann miteinander darüber gesprochen. Aber ich hatte schon, besonders am Anfang meiner Schulzeit, sehr große Angst, nach Hause zu kommen und eine schlechte Note zu haben, weil ich nicht wusste, wie meine Eltern reagieren. Also ich wusste, dass es ihnen wichtig ist, dass ich eigentlich nicht nur gut bin, sondern auch einer der Besten. Also wenn es dann zum Beispiel eine 2 war und die anderen halt Großteil eine 1 hatten, dann stand die Frage im Raum, wieso hast du keine 1? Was vielleicht auch schon viele andere Kinder gehört haben, weil das oft in Familien so abläuft.
Hm. Bei dem durchgefallenen Abi, ne, der ersten Runde, da haben deine Eltern mitgeweint.
Ja, mein Vater tatsächlich nicht, weil mein Vater nicht weint oder keine Emotionen zeigt. Aber ich weiß genau, dass ich meine Mutter damals weinend angerufen habe und sie am Telefon schon mitgeschluchzt hat, als ich meinte, ich hätte nicht bestanden. Und dann lagen wir abends weinend zusammen im Bett und haben überlegt, wie es jetzt weitergeht. Aber es war nicht mal so, du hast etwas falsch gemacht, sondern sie verstanden, dass das einfach eine Gesamtsituation war, die schiefgelaufen ist. Also sie haben mir nicht die Verantwortung für das nicht bestandene Abitur gegeben und haben versucht, mich weiterhin zu motivieren. Auch im Examen haben sie versucht, mir immer weiter zu sagen, es wird klappen und du wirst das hinbekommen. Aber das hat mir in der Schulzeit ein bisschen gefehlt aus ihrer Seite her. Das kam dann erst später.
Also da ist dann immer mehr Empathie quasi gekommen und dieses Mitweinen zum Beispiel war dann auch eher bestärkend als so ein schlechtes Gewissen machend? Oder wie hast du es wahrgenommen?
Also ein schlechtes Gewissen hatte ich eigentlich oder habe ich immer noch, wenn ich meine Eltern enttäusche, weil ich weiß, dass sie das nur tun, damit es mir gut geht. Meine Eltern haben hier sehr viel aufgebaut und wollen das, was sie hier erreicht haben, eben an ihre Kinder weitergeben. Also das Wohl von uns stand immer an Platz 1. Aber ich weiß noch ganz genau, dass beim Examen auch so war, dass ich einfach Angst hatte, meine Eltern zu enttäuschen. Wie bringe ich ihnen bei, dass ich es nicht geschafft habe? Das war immer die erste Frage im Kopf, die ich hatte. Und das macht mich natürlich auch jetzt noch sehr emotional, weil ich eben so sehr an ihre Gefühle und Emotionen denke und vielleicht mich da ein bisschen vergesse.
Genau. Wie schaffst du das denn, dich, wenn du es jetzt schon so sagst, nicht zu vergessen? Also auch an dich zu denken und zu glauben und dich selbst dann zu bestärken und nicht nur in dieser Angst, deine Eltern zu enttäuschen, irgendwie unterzugehen?
Also in den letzten Jahren habe ich mich selbst oft vergessen. Ich werde jetzt auch ein bisschen emotional, das ist natürlich ein sehr großes Thema. Weil du denkst,
wenn es dir zu nah wird, sagst du Bescheid, ne?
Okay, ja, weil du denkst, du schaffst es nicht und was passiert dann weiter? Weil wenn man zum Beispiel das Examen hier nicht besteht, dann darf man in Deutschland kein Lehrer mehr werden. Und du denkst schon, okay, was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Und dann, okay, dann gehe ich dahin und was passiert, wenn ich es da nicht schaffe? Und man zweifelt extrem an sich selbst. Und meine Eltern haben mir dann eigentlich immer versucht zu sagen, du schaffst es, du kannst das. Also es gab jetzt nie so eine Situation, wo sie dann draufgehauen haben, gesagt haben, hey, es war deine Schuld, du bist schlecht und vergiss es, du schaffst es nicht. Meine Eltern haben mich immer weiterhin unterstützt, was ich auch eigentlich sehr schätze. Aber ich denke, dass ich jetzt den Glauben in mich selbst eigentlich durch meine Arbeit an der Schule nochmal gefunden habe, weil ich weiß, dass ich in schwierigen Situationen es doch schaffen kann, wenn ich mich reinhänge und an mich glaube. Aber dieser Glaube an dich selbst, der war eigentlich in der Uni mit dem Examen gar nicht mehr vorhanden. Also ich habe mich selbst komplett verloren.
Es klingt auch wie so eine Art Teufelskreis, dass man so nicht so richtig an sich selbst glaubt und dann schafft man es irgendwie nicht und dann ist es wieder bestätigt. Aber vielleicht, ne, wenn man so mit einem stärkeren Selbstbewusstsein reingehen könnte, würde man vielleicht eine andere Haltung zeigen oder so, ne?
Ja, du denkst doch immer, wieso haben es jetzt andere geschafft, obwohl sie zum Beispiel nicht so viel gelernt haben? Also weil viele Kinder und Jugendliche natürlich vielleicht viel für Prüfungen lernen und dann am Ende doch die schlechte Note rauskommt und du denkst dir, womit habe ich das verdient? Also was habe ich falsch gemacht im Leben, dass ich jetzt das nochmal machen muss? Und was ist, wenn ich es nicht schaffe? Also es ist wirklich wie so ein Depressionskreis, aus dem man nicht mehr rauskommt, weil du nicht weißt, was du machen musst.
Und glaubst du, du bist jetzt so ein bisschen da raus, weil du jetzt dieses Examen geschafft hast und du kannst jetzt im Herbst anfangen, mit den Kindern zu arbeiten?
Also es ist für mich so, dass ich dann im Endeffekt vor allem in den letzten Tagen darüber nachgedacht habe und gedacht habe, mein Gott, ich habe es geschafft. Also ich habe gestern mein Examenszeugnis zufällig in der Hand gehalten und dachte mir, oh Gott, nach so vielen Malen, du hast es geschafft und es ist jetzt erstmal abgehakt. Aber ich denke, wenn man wirklich an sich glaubt, das ist immer blöd gesagt, weil es wahrscheinlich Menschen gibt, die an sich glauben und es nicht schaffen, aber ich habe es irgendwie mit meinem Glauben und meiner Motivation dann am Ende doch geschafft, weil ich am Ende ins Examen reingegangen bin und gesagt habe, entweder ich pack's oder ich pack's nicht. Und als ich dann nach den Prüfungen gefragt habe, na, was denkst du, was kam raus, habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Und es ist mir irgendwie egal. Ich bin mit so einer Egaleinstellung an die Sache rangegangen, die sich positiv für mich rausgezahlt hat am Ende. Also ich habe quasi mir selbst den Druck beim dritten Versuch genommen. Ich hatte keinen Druck mehr. Ich habe das gemacht, wie ich es dachte. Und das war für mich dann erledigt.
Klingt nach dann ja scheinbar für dich die beste Einstellung erstmal. Aber ist natürlich auch nicht einfach. Deine Eltern, die kommen ja aus Kasachstan, also der ehemaligen Sowjetunion. Und deine Mutter ist Ärztin und dein Vater ist Professor. Das sind ja schon so sehr anerkannte, angesehene Berufe. Und dann sind sie nach Deutschland gekommen und mussten mega hasseln, ihre Abschlüsse anerkennen zu lassen. Inwieweit glaubst du, das hat dieses, wir müssen es hier schaffen und auch das dir zu zeigen, du musst es hier schaffen, geprägt?
Also meine Eltern haben dann natürlich in alle Lebensbereiche viel Energie reingesteckt, um jetzt hier zu stehen, wo sie stehen. Und das kann ich auch viele andere Familienmitglieder berufen. Und natürlich wollten sie ihren Kindern einfach das Beste geben. Also für sie war klar, das Kind geht zur Uni, das Kind studiert, genauso wie ich es gemacht habe. Meine Eltern haben beide in Sibirien studiert, also im heutigen Russland, haben viel Zeit und Kraft darin investiert. Und für sie war der Gedanke damals groß, hier ist der größte Abschluss ein Universitätsabschluss. Und es stand gar nicht zur Debatte, dass du etwas anderes machst. Du musstest diesen Abschluss ablegen, also wenigstens anfangen, um dann zu sehen, wie es weitergeht. Sie wollten eben, dass die Kinder es versuchen, wenigstens das Größte in Deutschland abzulegen. Ob es jetzt zum Beispiel nicht geklappt hätte, ja, das ist eine andere Sache, aber es stand gar nicht zur Debatte, etwas anderes anzufangen. Also es war wirklich, die Uni war das Hoch von allem, was dein Kind besuchen wird. Was anderes stand gar nicht zur Debatte.
Jetzt hast du das ja geschafft, diesen Erwartungen zu entsprechen. Kannst du das auch anerkennen, deine Erfolge?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dankbar, was meine Eltern mir hier gegeben haben im Nachhinein. Natürlich war es eine schwere Zeit, aber ich wollte schon immer Lehrer werden. Es war mein Traum und sie haben mich dabei unterstützt. Und anders hätte ich es mir gar nicht vorstellen können. Also wozu brauche ich eine Ausbildung in dem Beruf, wenn der einzige Abschluss, der hier für ein Lehramtsstudium anerkannt ist, die Uni ist? Also das war für mich klar, dass ich diesen Weg gehen werde.
Danke, Alice, dass du diese Geschichte deines Aufwachsens, diese Erwartungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich total für dich, dass das mit diesem Examen jetzt geklappt hat und dass du jetzt erstmal an die Schule gehen kannst.
Dankeschön, vielen Dank.
Mach's gut.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Viele Eltern haben bestimmte Vorstellungen, wie das Leben ihrer Kinder aussehen soll. Und oft werden diese Vorstellungen zu Erwartungen und diese Erwartungen lassen Eltern ihre Kinder dann auch oft spüren. Wir wollen darüber sprechen, wie man sich von diesem Druck löst und wie wir es schaffen, zu leben, wie wir wollen und nicht, wie unsere Eltern sich das für uns ausgemalt haben. Mit Michael Bort, er ist Professor für Philosophie an der Hochschule für Philosophie in München und Autor von Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen. Vom Mut zum selbstbestimmten Leben. Hallo Herr Bort.
Ja, hallo.
Würden Sie sagen, wir schulden unseren Eltern, irgendwie auf ihren Rat zu hören oder ihre Erwartungen zu erfüllen?
Nein, wir schulden den Eltern erst einmal gar nichts. Es ist im Normalfall der Wunsch der Eltern gewesen, Kinder zu bekommen. Und deswegen sind wir auf der Welt. Das ist natürlich für manche sehr schön, dass wir leben. Aber daraus folgt nicht, dass wir irgendwelche Pflichten den Eltern in der Natur der Sache hätten. Es kann allerdings sein, dass die Beziehung zu unseren Eltern so ist, dass wir das ganz natürlich richtig finden, etwas für die Eltern zu tun, uns in die Pflicht nehmen zu lassen. Aber das ist dann eine freie Entscheidung der Kinder im besten Fall.
Woher kommt dann oft das Gefühl vieler Eltern, dass sie einen Anspruch auf die Entscheidung ihrer Kinder haben?
Dieses Gefühl kommt daher, dass die Eltern natürlich extrem viel für einen selber getan haben. Unter Umständen sehr viel geopfert haben für einen selbst. Und das kann in uns Kindern das schlechte Gewissen erzeugen, wenn wir das jetzt nicht tun möchten. Und das kann dann sehr schnell zu dem Gefühl kommen, habe ich nicht eine moralische Pflicht, den Eltern was zurückzugeben.
Inwieweit sollten sich Eltern da selbst hinterfragen, nicht dieses Gefühl auszustrahlen?
Ich glaube, gegen die Ausstrahlung kann man gar nichts machen. Also was man dagegen machen kann, ist schlicht und einfach zu sprechen. Und den Kindern deutlich zu machen, im besten Fall, dass die Kinder frei sind, sich den Eltern zuzuwenden oder eben auch nicht zuzuwenden, dass die ihr eigenes Leben leben müssen.
Wenn wir jetzt das Gefühl haben, die Eltern hätten das jetzt noch nicht so richtig verinnerlicht, wie gehen wir denn da so ins Gespräch?
Das hängt natürlich wirklich sehr von einer konkreten Beziehung ab, finde ich, die Kinder zu den Eltern haben. Das hat ja eine Geschichte.
Sie beraten ja auch Familien. Vielleicht haben Sie ja ein Beispiel.
Also ein gutes Beispiel ist, ich berate also Familienunternehmen, wo es um die Frage geht, ob der Sohn oder die Tochter oder beide zusammen das Unternehmen mal übernehmen werden, was die Eltern haben. Und die Kinder haben natürlich im Grunde verinnerlicht von früher Kindheit an, wie wichtig das Geschäft ist, weil ständig über das Geschäft beim Essen geredet wird und Ferien geredet wird und das ganze Unternehmen einen enormen Platz in der Familie hat. Und das führt dann dazu, dass die Kinder den Druck merken, dass die Eltern sich natürlich darüber freuen würden, wenn sie das Unternehmen übernehmen. Und jetzt kann es aber auch sein, dass die Kinder da sich viel zu viel Druck machen, sondern dass die Eltern ganz klar sagen, die Kinder müssen glücklich werden. Das ist das Wichtigste. Und zum glücklichen Leben gehört eine Selbstbestimmung. Das heißt, dass man in den gegebenen Situationen und in dem Leben, das man führt, eben den Eindruck hat, man ist Autor seines eigenen Lebens. Ja. Und es kann aber auch sein, dass die Eltern da ganz stur sind und sich selber gar nichts anderes vorstellen können, als dass die Kinder mal quasi Mosaiksteine in der eigenen Lebensplanung sind. Und je nachdem, wie offen die Eltern dafür sind, dass die Kinder ihren eigenen Weg gehen müssen, dass sie auf ihre eigene Art und Weise glücklich werden müssen, je nachdem ist dann die Auseinandersetzung mit den Eltern schwierig oder leichter.
Wie ist das denn? Sie haben jetzt auch angesprochen, dass dieser Druck auch so von innen kommen kann, so aus dem Leben. Man hat das jetzt irgendwie wahrgenommen, dass die Eltern sich das irgendwie wünschen. Und auch wenn sie einem das jetzt gar nicht so aufdrängen, spürt man es irgendwie trotzdem. Wie kann man denn da irgendwie loslassen und irgendwie versuchen, okay, was möchte ich wirklich, was möchte ich selbst? Inwieweit möchte ich oder muss ich meinen Eltern da gerecht werden? Und inwieweit darf ich jetzt einfach mal loslassen und gucken, was sich richtig für mich anfühlt?
Also ich meine, das ist ja nicht nur in den Beziehungen mit den Eltern so, das ist ja sehr viel, dass wir irgendwie erstmal unter sozialem Druck stehen, dass Leute was von uns wollen, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dass wir in eine bestimmte Art und Weise unser Leben leben, im beruflichen Alltag auf eine bestimmte Art und Weise uns geben, kommunizieren, uns verhalten und so weiter. Das ist ja nicht nur mit den Eltern so. Also wir müssen ja irgendwie immer lernen, mit dem Druck von anderen umzugehen. Und das Erste und das Wichtigste ist überhaupt zu spüren, dass da Druck kommt, ja, und diesen Druck wahrzunehmen und sich dann zu fragen, ist es richtig, diesem Druck nachzugeben? Und das kann ja durchaus heißen, ja, oder muss ich mich da einfach abgrenzen? Weil diesem Druck nachzugeben mich ins Leben in Dinge hineinführen würde, in die ich einfach nicht hinein will und auch nicht hinein passe.
Und wie arbeitet man dann mit dem vielleicht eigenen schlechten Gewissen?
Indem man auch da wieder dieses schlechte Gewissen wahrnimmt und sagt, okay, das kann natürlich sein, ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber woher kommt das eigentlich, das schlechte Gewissen? Ist das sozial vermittelt? Will ich mir das zu eigen machen? Also identifiziere ich mich mit dem schlechten Gewissen? Oder gibt es zwar dieses schlechte Gewissen in mir, weil ich zum Beispiel so erzogen worden bin oder weil andere das von mir erwarten, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise im Leben unterwegs bin. Ich habe zwar das Gefühl, aber eigentlich möchte ich das gar nicht mir zu eigen machen, obwohl es da ist. Aber auch das ist ja eine Sache, die jetzt nicht nur mit den Eltern zusammenhängt, sondern oft, wie man im Leben unterwegs ist, ja.
Manchmal findet man am Ende ja dann irgendwie so doch zu der Entscheidung, die die Eltern auch getroffen hätten, geht aber einen anderen Weg. Warum ist es wichtig, auch da einen eigenen Weg zu finden?
Einen eigenen Weg zu finden bedeutet, dass man den Eindruck hat, man ist nicht fremdbestimmt in dem, was man tut. Also im Grunde spult ein Leben ab, bei dem man gar nicht das Gefühl hat, wo man wirklich selbst drin vorkommt, sondern man lebt das Leben mit allen Zwängen und Pflichten, die das auch unter Umständen mit sich bringen kann. Aber man kann das eigene Leben bejahen und kann sagen, ja, das Leben mag zwar schwierig sein, also zum Beispiel, wenn man eigene Kinder hat, zeitlich enorm in Stress ist, wenig Freiheiten hat, über seine Zeit zu verfügen und so weiter. Also das Leben kann sehr anstrengend sein, aber es gibt ja so dieses Gefühl, ja, das ist zwar nicht leicht, aber das ist mein Leben und genau das habe ich gewollt. Und das ist für das menschliche Glück und dafür, dass wir ein Leben leben, was so gut wie möglich ist, ein gelungenes Leben führen, ist das ganz entscheidend, diese Selbstbestimmung, diese Autonomie, die wir haben.
Sie haben ja das Buch geschrieben, Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, vom Mut zum selbstbestimmten Leben. Wie viel Mut braucht es denn zum selbstbestimmten Leben? Und dann auch zum glücklicher sein vielleicht.
Ja, das ist richtig. Das hängt natürlich auch wieder sehr von den Eltern ab. Also wenn ich jemanden enttäusche im Leben, ja, dann bedeutet das ja eigentlich etwas ganz Positives, nämlich, dass ich eine Täuschung wegnehme. Eine Täuschung, in der die Person, die ich enttäusche, vorher gefangen war. Die hat mich auf eine bestimmte Art und Weise gesehen, aber das bin ich eigentlich gar nicht. Und deswegen muss ich sie enttäuschen. Aber ich enttäusche die ja nicht, um einfach irgendwie jetzt mal Zoff zu machen, sondern im besten Fall enttäusche ich sie, weil es mir auf die Beziehung zu der Person ankommt. Ich möchte, dass die Person mich ehrlich sieht, so wie ich bin und nicht irgendwie ein Bild von mir super findet, was vielleicht völlig an mir vorbeigeht, weil ich das gar nicht bin, ja. Und je nachdem, wie offen die andere Person dann dafür da ist, das Bild, was sie von mir hat, zu korrigieren und zu sagen, ja, der ist halt anders oder die ist anders, als ich mir das so vorgestellt habe. Je nachdem braucht es dann halt mehr Mut oder es ist sehr leicht, weil das Verhältnis zu anderen Personen einfach vom tiefen Vertrauen geprägt ist, sodass eine Enttäuschung dann eine Beziehung noch viel besser und viel tiefer machen kann. Und im besten Fall ist das auch gegenüber den Eltern so, dass man sagt, also ich enttäusche zwar die Eltern, das weiß ich, aber ich gebe ihnen damit auch die Chance, dass unsere Beziehung viel menschlicher zueinander wird, weil sie mich mehr kennenlernen, so wie ich selber wirklich bin.
Es klingt, als wäre das auch mit ziemlich viel Energie verbunden, diesen Mut aufzubringen.
Ja, also es bedarf wirklich viel Energie, jemand anders zu enttäuschen. Wie bei all solchen Sachen ist das eine Sache, die von beiden Parteien abhängt. Also das hängt natürlich davon ab, ob die Eltern oder die anderen Menschen, die ich enttäusche, ob die bereit sind, dieses Bild zu korrigieren. Und im schlimmsten Fall macht das natürlich die Beziehung noch viel schwieriger. Das muss man auch sagen, wenn die sozusagen nicht bereit sind, dieses Bild zu korrigieren.
Michael Bort, habt ihr gehört, er ist Professor für Philosophie an der Hochschule für Philosophie in München. Vielen Dank für diese Einblicke.
Ja, danke schön.
Druck. Wenn wir unsere Eltern nicht enttäuschen wollen, darum ging es hier heute. Wenn ihr Gefühle dazu habt oder mit uns teilen wollt, wie ihr mit den Erwartungen eurer Eltern umgeht, meldet euch gerne per WhatsApp. Erreicht ihr uns unter der 0160 913 60852 oder ihr schreibt uns eine Mail, mail@deutschlandfunknova.de. Wie ihr uns erreicht, findet ihr auch in den Shownotes. Wir freuen uns, mit euch im Austausch zu sein. Mein Name ist Ivy Naughty, wir hören uns und bis dahin, macht's gut!
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.